Es ist wieder Zeit für Sexologie. Wissen macht Lust.
Der erste Schweizer Sex-Podcast. Mein Name ist Caro.
Und ich bin Melina. Hier gibt es intimes Infotainment, wissenschaftlich fundiert und auf den Punkt gebracht. Willkommen zurück auf der Sex- und Beziehungscouch. Ihr hört Sexologie, Wissen macht Lust. Euren Lieblingspodcast rund um Liebe, Sex, Lust und alles, was wir uns nicht zu sagen trauen. Ich bin Melina und wie immer mit mir meine femme fatale Caro. Und heute haben wir ein Thema, das so alt ist wie die Liebe selbst. Untreue. Jetzt will ich dich aber erstmal fragen, wie geht's dir heute?
Hallo, mir geht's gut. Du hast mir jetzt schon als femme fatale vorgestellt. Finde ich ein bisschen schwierig beim heutigen Thema, weil das halt schon so Assoziationen auslöst. Aber ich freue mich sehr auf die heutige Folge und bin sehr, sehr gespannt, was du vorbereitet hast. Es ist ja ein brisantes Thema.
Es ist ein sehr brisantes Thema. Wir gehen nämlich der Frage nach, warum gehen Menschen überhaupt fremd? Was zählt überhaupt als Betrug? Ist es erst der Seitensprung oder beginnt Untreue schon beim Flirten, beim Sexting, beim Gedanken an jemand anderen? Untreue ist das große Tabu, über das alle schweigen. Und doch ist sie überall. Ja, wenn du uns gerade zuhörst, dann bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal damit in Berührung gekommen. Wir fragen jetzt nicht, in welcher Rolle.
Ja.
Wir wissen alle, Untreue kann eine Beziehung zerstören oder sie völlig neu definieren. Sie kann befreien oder belasten, Lust entfachen oder tiefe Schuldgefühle hinterlassen. Sie ist Sehnsucht und Schmerz, Verlangen und Verlust, Scham und Versuchung zugleich. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Offen, ehrlich und ohne moralischen Zeigefinger. Deshalb nehme ich sofort die femme fatale zurück an dieser Stelle.
Merci.
Jetzt ist sie froh.
Ja, ja, jetzt fühle ich mich einfach identitätslos.
Ich verspreche, wir finden on the way eine neue Rolle für dich.
Also super. Nein, aber ich finde, das ist jetzt schon ein mega schönes Intro von dir und das zeigt einfach so fest, wie widersprüchlich das ganze Thema ist, beziehungsweise mit wie vielen Perspektiven man da drauf schauen kann. Und besonders schön finde ich auch das, dass es alle von uns betrifft, in irgendeiner Form, weil wir es entweder bei jemandem haben beobachtet, wo wir jemanden kennen, der betrogen worden ist, weil wir selber vielleicht betrogen worden sind, ja, dass wir uns alle schon mit dem Thema zwingendermaßen irgendwie müssen auseinandersetzen.
Ja, es ist ganz egal, ob monogam, offen oder poly, queer oder hetero, jung oder älter, Fremdgehen passiert. Und wir sind heute da, um dieses Konzept besser zu verstehen. Dann lass uns doch zu Beginn gleich mal alle zum Lächeln bringen und den Zahn ziehen mit den Zahlen und mein Schätzchen schätzen lassen.
Oh.
Aber vermutlich kennst du ja die Zahlen schon sehr gut, Caro. Was glaubst du denn, wie viele Menschen geben zu, in einer Beziehung jemals schon betrogen zu haben?
In mir läutet irgendetwas, ich glaube, aus der Beziehungsform Vogue. Wo du, glaube ich, gesehen hast, ein Drittel von den Leuten. Ja. Stimmt das?
Ja.
Ja.
Jetzt bin ich ja noch mal ein bisschen tiefer gegangen in der Recherche. Und da es keine einheitliche Definition von Untreue oder Betrügen gibt, schwanken die Statistiken sehr. Also je nach Studie sind es zwischen 26 und 75%.
Okay. Also
überrascht uns das?
Ja, also auf den ersten Blick ist es verwirrend. Also wie kann das sein, dass es so eine grosse Diskrepanz ist? Aber wenn ich so weiter darüber nachdenke, dann ist es ja wirklich so, dass es ja keine Definition hat von Untreue.
Genau.
Und dementsprechend, dass je nachdem, wie man das fragt, wie die Frage gestellt wird, wie offen die Frage gestellt wird oder ob es wie schon Antwortmöglichkeiten gibt, dass dort eine völlig andere andere Antwort dabei rauskommt und dass man dann plötzlich denkt, nein, mein Partner, meine Partnerin hat noch nie Sex gehabt mit jemandem anders, aber stimmt, sie hat schon oder er hat schon Nachrichten geschrieben. Ach. Was? Dry-humping? Ja, genau. Das war nicht mein Beispiel.
Immer am Dry-humpen mit dem Arbeitskollegen. Aber nee, ist überhaupt nicht untreu. Hat noch keinen Sex.
Ja, genau. Nee, meine Dings war jetzt mehr gewesen. Weißt du, zum Beispiel schon Nachrichten geschrieben, also irgendwie Sexting betrieben mit jemandem.
Ja. Was noch, also wir nähern uns dem nachher und gucken uns mal an, was verstehen eigentlich Menschen darunter, aber zu Beginn noch, was eigentlich viel interessanter ist, ist so die eigene Widersprüchlichkeit, die wir Menschen haben. Nämlich 95% von uns finden es falsch, wenn unser Partner oder unsere Partnerin über eine Affäre lügt, also behauptet, das findet nicht statt. Aber fast genauso viele geben zu, dass sie genau das tun würden, wenn sie in dieser Situation wären.
Okay. Aber das ist doch wieder so typisch, oder? So die menschliche Natur. Mhm. Weißt du, so, ich weiß, dass es bei mir nichts wird bedeuten.
Ja, natürlich.
Weißt du, und dass das wirklich, es wäre beispielsweise, es wäre Nummer 6 und ich bin betrunken gewesen oder ich kenne den Menschen nicht mal oder was auch immer. Und dass man dementsprechend auch die Beziehung schützen will, indem man es nicht sagt. Aber umgekehrt hat man das Gefühl, nein. Mhm. Das ist so falsch. Wenn der Mensch mir das nicht sagt und er oder sie das gemacht hat, nein, das geht wirklich nicht. Also so die Doppelmoral wird hier einfach schon mega ersichtlich.
Ja, ich habe auch noch eine weitere Doppelmoral für uns vorbereitet. Mhm. Kommt gleich. Dazwischen aber noch, lass uns doch mal angucken, wie so die Zahlen weltweit aussehen. Mhm. Was glaubst du, was ist das untreueste Land auf dieser Welt?
Also weißt, ich kann mich jetzt so unbeliebt machen mit dieser Antwort. Wir verlieren dann einfach ganz viele HörerInnen aus diesem Land, weil ich denke, hey, Caro ist so ein Arschloch.
Think big. Ich glaube, die verstehen uns nicht. Also die verstehen vor allem dich nicht.
Ah, also Deutschland. Nein, ich sage okay. Du USA.
USA ist falsch. Laut einer Umfrage von 2024 liegt nämlich Thailand mit 51% an der Spitze der Untreueraten.
Thailand?
Dicht gefolgt von Dänemark und, ja, du hattest recht, Deutschland und, tada, Italien mit rund 45%. Die Schweiz liegt mit 28% im oberen Bereich und das ist die Zahl der Menschen, die in ihrer aktuellen Beziehung fremdgegangen sind, also nicht irgendwann einmal. Dabei gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede. 31% der Männer und 24% der Frauen berichten von einem Seitensprung. Und wenn man sich die Gründe anguckt, sind es bei 35% der Frauen ja Themen wie Beziehungsunzufriedenheit. Und bei Männern geht es eher um spontane sexuelle Gelegenheiten.
Aber glaubst du, dass das stimmt? Dass Männer mehr fremdgehen als Frauen? Weil ich kann mir einfach gut vorstellen, weil man ja weiss, zum Beispiel beim Thema Bodycount, also mit wie vielen Menschen hast du Sex gehabt, ja, dass Frauen tendenziell ihre Zahlen abkorrigieren und Männer eher auch gerne mal aufkorrigieren oder einfach das so sagen, wie es ist. Und dass es dort auch so ist, vielleicht?
Ich glaube genau das auch. Ich habe mich gefragt, kann das wahr sein? Und da kommen wir jetzt zu dem schon angekündigten Doppelstandard, der eigentlich historisch gewachsen ist. Männer durften ja über Jahrhunderte hinweg fremdgehen, ohne Konsequenzen. Und das Verlangen nach Abwechslung wurde dann biologisch erklärt. Und Frauen wurden für Untreue sozial geächtet, moralisch verurteilt und in manchen Teilen der Welt übrigens bis heute mit dem Leben bestraft. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass das auch immer noch vorherrschend ist, dass Frauen die Zahlen nach unten korrigieren und auch in so einer offiziellen Umfrage eher lügen, wobei Männer möglicherweise, wir sind jetzt wieder sehr in den Stereotypen und sehr in den Schubladen, aber in der Tendenz vielleicht ehrlicher sind, was das angeht, weil sie weniger Shaming erwarten.
Ja, und dass es wie erwartbarer ist, weißt du, vom männlichen Geschlecht. Ja, ich kann mir das einfach sehr, sehr gut vorstellen, eben, dass das wie noch so mitgedreht wird. Es ist auch so ein Klischee, dass man Frauen unterstellt, dass wenn sie fremd gehen, dass dort immer Gefühle im Spiel sind. Und dass es immer aus Liebe passiert.
Ja.
Und nicht aus Verlangen nach Sex.
Ja. Also können wir beide uns einigen, dass wir diese Zahlen an dieser Stelle ein bisschen challengen würden.
Ich würde sie in die Frage, ja.
Ja, dann bleibt doch trotz aller gesellschaftlichen Entwicklungen eine Frage offen. Sind unsere Vorstellungen von Treue und Beziehung noch zeitgemäß? Oder brauchen wir ein neues Verständnis von Partnerschaft? Die Vorstellung von Treue hat sich über die Jahrhunderte sehr stark verändert, das wissen wir alle. Früher bedeutete Monogamie eine Person fürs Leben.
Mhm.
Heute bedeutet Monogamie für viele eine Person exklusiv nach der anderen.
Ja, ja, das ist so die serielle Monogamie eigentlich, oder?
Genau. Mhm. Und früher hieß es erst die Ehe, dann der Sex. Heute bedeutet Treue oft einfach nur, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt aufhört, mit anderen zu schlafen.
Ja, ja.
Mhm. Hast du da noch Gedanken dazu?
Ich finde, es zeigt einfach, dass es ein willkürliches, menschenerdachtes Konstrukt ist,
ja,
wo ständig im Wandel unterworfen ist und wo nicht einfach gegeben ist und dass es dementsprechend sehr, sehr wichtig ist, das für sich selber mal durchzudenken und zu definieren.
Mhm.
Was ist mir wichtig? Irgendwie, wie will ich eine Beziehung gestalten? Wie will ich Sexualität leben? Und nicht einfach auf ein Restchen zurückgreift, wo absolut willkürlich ist.
Ja. Und wenn man sich daran erinnert, was eine Ehe früher war, oder in Teilen natürlich immer noch heute, aber da ging es um eine wirtschaftliche Absicherung, oder? Und eine Affäre zum Beispiel konnte diese Absicherung oder grundsätzlich die finanzielle Stabilität massiv gefährden. Aber heute ist eine Ehe oder eine dauerhafte Beziehung eine romantische Entscheidung.
Mhm.
Und wenn jemand fremd geht, bedroht das nicht unbedingt das gemeinsame Einkommen, sondern was viel Fragileres, unsere emotionale Sicherheit.
Mhm. Ja, absolut. Also ich denke jetzt auch daran, weißt du, so während dem Zweiten Weltkrieg, wo das wie gang und gäbe war, dass Soldaten irgendwelche Affären haben mit oder auch Liebesbeziehungen mit Frauen in den Ländern, wo sie stationiert waren. Und dass das wie etwas war, das war einfach so. Und das hat man auch akzeptiert. Also auch so die Frauen im Heimatland. Zum Teil, also habe ich auch Geschichten gelesen, dass dann noch Briefe sind gefunden worden oder gemeinsame Fotos und so. Aber dass das nicht ein Trennungsgrund war, weil das auch gar nicht möglich war. Weil man hat ja zusammen eine Familie, man hat zusammen ein Haus. Und die Frau war komplett abhängig von dem Mann, hat ja meistens selber nicht mal irgendwie arbeiten oder selber das Leben führen. Scheidung war kein Thema, schon nur aus religiösen Gründen. Und ja, aus Stigmatisierung, Ächtung. Und das hat sich so riesig verändert. Ich meine, eben, wir reden hier von 70, 80 Jahren. Und das heute, finde ich, heute ist es eher so, dass du dafür kritisiert wirst, wenn du bleibst.
Mhm.
Also, wenn du erfährst, dass die Partner, deine Partnerin, die betrogen hat, egal ob das jetzt jahrelang war und ob da Liebe im Spiel war oder nicht,
ja,
du wirst dafür geächtet, dass du bleibst. Also mir ist das dann so eingefahren, auch bei der Hillary Clinton, wo sie sich nicht getrennt hat, obwohl die ganze Affäre ist ans Licht gekommen von ihrem Mann, Bill Clinton. Und das geht so aus auch feministischen Kreisen so kritisiert worden ist, dass sie gleich bei dem Mann bleibt, wo sie öffentlich so demütigt hat.
Und meine Hoffnung ist, dass wir am Ende dieser Episode ein differenzierteres Verständnis haben können von, was hat denn Hillary da eigentlich gemacht?
Mhm.
Die war nämlich auch gleichzeitig ein krasses Boss-Babe.
Mhm.
Und ja, das brechen wir nachher mal auf, was denn statt einer radikalen Trennung möglich ist und was da für PartnerInnen drin sein kann. Lass uns doch mal anschauen, was überhaupt eine Affäre ist.
Mhm.
Für viele beginnt Untreue ja mit dem ersten Körperkontakt. Wir haben da vorhin so humorvoll schon drüber gesprochen. Also Dry-Humping auf jeden Fall wäre...
ja, das ist schon mal klar.
Aber ist es so einfach? Und ich habe eine Definition rausgesucht, die von Esther Perel, von unserer lieben Esther Perel stammt.
We love her.
We love her. Und auch ihre Haltung zu dem Thema. Sie sagt nämlich, dass... Also so, es gibt so drei Komponenten, die eine Affäre ausmachen. Das eine ist die geheime Verbindung mit jemand anderem, also das Thema Heimlichkeit als Fundament. Dann als zweiten Punkt, eine Affäre umfasst eine emotionale Nähe, egal in welchem Ausmaß.
Mhm.
Und sie bringt eine erotische Spannung mit sich.
Mhm.
Und sie sagt dazu eine unausgesprochene Alchemie zwischen zwei Menschen. Und genau diese Alchemie ist es, die dann den Reiz ausmacht für uns.
Sind da immer alle drei Komponenten beteiligt?
So wie ich sie verstehe, ja.
Mhm. Okay.
Wenn wir jetzt von einer Affäre sprechen.
Okay.
Wir sprechen jetzt nicht von...
Vom einem Seitensprung.
Ich bin betrunken. Steig mit jemandem ins Bett, kenne den Namen nicht, vergesse am nächsten Tag, wie die Person ausgesehen hat.
Okay. ja.
Es ist nämlich oft so, dass es nicht unbedingt nur die tatsächlichen Berührungen sind, sondern auch die Fantasien und das Erträumen, der Spannungsaufbau, ja, also dieser Reiz zwischen Zweien, die das Verlangen nähren.
Mhm. Ja, da kommt mir gerade ein Spruch von meiner Mami in Sinn.
Ja?
Sie sagt immer, dass die Hemmschwelle wird im Kopf abgebaut.
Aha.
Und das finde ich noch so ein schönes Bild.
Mhm.
Also so, dass wenn du dir Sachen fast vorstellen und fantasieren, dann tust du schon eine erste Hemmschwelle abbauen. Und es wird schon realer, es wird schon konkreter.
Ja.
Und wir wissen ja auch aus der Neurobiologie oder auch in der Folge der sexuellen Fantasien, die wir gemacht haben, dass sich schon nur etwas vorstellen, lebhaft vorstellen, dass das ganz, ganz viele Hormone auslöst.
Ja.
Und sich dementsprechend zum Teil wie schon im Körper, in der Erregung ja dann auch manifestiert. Und man dann wirklich das Gefühl hat, man hat die sexuelle Interaktion mit dem Menschen, wo man sich das vorstellt.
Und solange es ja eine Fantasie ist, sind wir große Befürworterinnen dessen, weil es eben eine Erregungsquelle ist, weil es eben durch Gedanken eine wundervolle Erfahrung im Körper sein kann. Aber jetzt ist natürlich die Frage, ab wann geht man denn dann fremd?
Ja.
Und ich würde jetzt behaupten, unsere Haltung ist, und widerspreche mir gerne, aber solange wir das erträumen und als zum Beispiel Erregungsquelle im Solo-Sex benutzen und das in unserem Kopf bleibt, ist das sicherlich kein Betrug an unserem Partner oder unserer Partnerin.
Mhm. Ich glaube, wir sind halt auch als Sexologinnen dort sehr viel mit diesen Themen konfrontiert.
Mhm.
Und sie dort, hat dort einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass viele, die zuhören, das anders sehen.
Ja.
Oder das haben wir auch schon angesprochen beim Thema Porno, dass ja zum Teil auch der Konsum von Pornos als Betrug schon gewertet kann werden und dass das irgendwie ein Viertel von den Leuten sind. Also ich glaube, weil wir uns so viel mit diesen Themen beschäftigen, haben wir dort schon einen anderen Blickwinkel.
Mhm. Oder? Es hat mir jetzt sehr gefallen, was du gesagt hast, weil es führt wieder darauf zurück, dass es so, so individuell ist. Also auf die Person, aber natürlich auch als Paar. Und deshalb, ich habe es mal versucht zu erklären, um zu verstehen, was ist denn jetzt Fremdgehen oder ab wann geht man denn fremd?
Mhm.
Und man kann sich so vorstellen, dass Untreue oder Fremdgehen ein Bruch in einem oft leider unausgesprochenen Vertrag ist, mhm. der zwischen zwei Menschen ist, also die diese Bindung, die Beziehung ausmacht. Mhm. Und was genau dann als Betrug gilt, entscheidet eigentlich jedes Paar für sich. Die Grenzen verlaufen jetzt nicht nur im Bett, sondern können auch im Kopf oder im Herzen stattfinden. Also
oder auf dem Bildschirm.
Oder auf dem Bildschirm. Also ja, für manche ist es ein Problem und für manche ist es ein Betrug, wenn sagen wir beide sind ein Paar, haben Sex miteinander und ich denke immer, immer, immer an meine Arbeitskollegin dabei. Mhm. Also die entscheidende Frage ist daher nicht nur, was wird oder wurde getan, sondern wie wird das empfunden, sowohl von der betrügenden als auch von der betrogenen Person. Mhm. Und Fremdgehen beginnt dann genau dort, wo ein Verhalten von mindestens einem der Partner als Vertrauensbruch wahrgenommen wird. Und deshalb ist es so, so wichtig, dass alle Menschen, die in einer Beziehung sind, auch wenn ihr mit mehreren Menschen in einer Beziehung seid, euch, bevor irgendwas passieren könnte, überlegt, was ist denn unser Beziehungsvertrag? Mhm. Was ist für uns in Ordnung und was nicht? Wann fühle ich mich betrogen und wann nicht? Und auch wenn es super weird und unangenehm ist, diese Gespräche lohnen sich. Mhm. Und es darf auch variieren. Also nur wenn ich heute mit Caro ausmache, hey, erträumen ist okay oder sogar rumknutschen bei einer Party ist okay, aber zum Beispiel penetrativer Sex nicht, mhm. dann darf ich diese Entscheidung in einem weiteren Gespräch mit dir in ein paar Monaten oder Jahren revidieren. Und wir können diesen Vertrag neu aushandeln. Was Leute nie gerne haben, ist oh, Vertrag in Beziehung und wir haben ja schon unser Marriage Prenup und was auch immer, aber es lohnt sich so sehr. Ihr müsst doch verstehen, nach welchen Spielregeln ihr spielt.
Ja, und ob das die gleiche sind. Und ich finde, geht auch so wieder bei dem Thema Kästli denken, Kategorien denken durch eben Beziehungsformen, das sagt eigentlich noch gar nichts aus. Also nur, weil wir beide sagen, wir sind in einer Beziehung und wir sind monogam, heisst das, klärt das noch nichts. Und wir haben im Detail gar nicht besprochen, aber so, was bedeutet denn Monogamie für uns? Oder sind, ja. Und dann unterscheidet man auch noch zwischen emotionaler Monogamie und sexueller Monogamie. Also weißt, es gibt so viele Varianten und Spielarten und Möglichkeiten. Und dort
genau.
Sich nicht auf dem ausruhen, sondern wirklich das für sich definieren und dann als Paar definieren.
Sich wirklich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Ja.
Und es ist so, ja, es geht, also am Ende ist es ja Self-Care. Man guckt zu sich, dass,
ja.
dass man das Spiel spielt mit den Regeln, die einem jetzt gerade gut tun.
Mhm.
Und wir hatten das in anderen Folgen auch schon. Die Situation wird sich verändern, wenn vielleicht ein Baby da ist oder wenn ja. jemand krank ist oder wenn jemand beruflich eine Veränderung hat, wenn jemand reisen ist. Und genau diese Parameter sind auch wichtig.
Mhm. Mhm. Es ist halt fluid. Also das ganze Leben ist ständig Veränderung unterworfen. Und ich meine, wir haben da auch schon darüber geredet, bei der letzten Folge beim Swinger Club, dass die Veränderungen auch immer wieder neue Wünsche und Bedürfnisse mit sich bringen oder dass sich die eben wieder verändern, dass man mehr Nähe braucht, mehr Distanz braucht und dass man dort in einem ständigen Austausch ist zusammen.
Ja. Und im Zweifelsfall, wenn man gerade dabei ist, etwas zu tun, hilft auch eine ehrliche Selbstreflexion.
Mhm.
Zum Beispiel die Frage, wäre mein Partner oder meine Partnerin mit meinem Verhalten einverstanden?
Mhm.
Nach unserem Vertrag, in Anführungszeichen. Oder würde ich ihm oder ihr dieselben Freiräume zugestehen? Oder gefährde ich gerade durch mein Handeln unsere Beziehung?
Mhm.
Oder entspricht mein Verhalten unseren gemeinsam definierten Werten? Und so weiter und so fort. Und sich da wirklich auch die Zeit nehmen.
Mhm.
Ja, weil es einen gewissen Wert hat.
Ja, finde ich mega schön. Und ich finde auch dort zeigt sich wieder so das Potenzial von der Selbstreflexion und der Begegnung mit sich selber. Warum mache ich das? Mhm. Was suche ich hier?
Genau.
Um welches Bedürfnis geht es mir?
Ja.
Was ist mein Antrieb?
Ja.
Und ich finde, sich selber dort ehrlich zu begegnen, ist auch wieder eine Chance, sich selber besser zu verstehen und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse und dementsprechend sein Leben auch so auszurichten.
Ja. Ich habe dir dazu gleich ein wunderbares Beispiel. Ich wollte aber noch einen Moment drauf kommen, warum heute in unserer modernen Welt Untreue so sehr schmerzt.
Mhm.
Vorhin haben wir über Fälle gesprochen, wo es so um Casual Sex geht oder ja die Kriegsgeschichte, wo mhm. ganz klar war, welche Rollen und was wird da so gemacht. Mhm. Und es ist so, dass es noch nie so einfach war, fremd zu gehen wie heute. Aber es auch noch nie so schwer war, dabei unentdeckt zu bleiben.
Ah, wegen Social Media.
Wie viele Geschichten mhm. kennen wir von, mhm. und dann ist es auf dem Familien-iPad, ist dann plötzlich eine Nachricht aufgepoppt oder oh, ja. auf der gemeinsamen Kreditkartenrechnung im Online-Banking oder. Mhm. Ja, das bringt uns zurück auf die Diskussion vorhin. Ironischerweise waren Affären früher wirklich der Ort, an dem Menschen auch nach echter Liebe suchten, weil manchmal natürlich die Ehen arrangiert waren oder einfach pragmatisch aus finanziellen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen. Heute erwarten wir Liebe innerhalb einer Ehe oder einer festen Partnerschaft. Und genau deshalb ist Untreue so zerstörerisch, weil wir von unserem Partner oder Partnerin nicht nur Treue erwarten, sondern eigentlich alles.
Mhm.
Ja, mhm. er oder sie soll unser bester Freund sein, unser Liebhaber, Liebhaberin, die engste vertraute Person, unser Seelenverwandter, unsere Seelenverwandte. Wir als PartnerIn wollen unersetzbar sein.
Mhm.
Ja, wir wollen fühlen, we are the one, we are mhm. the chosen one.
Mhm. Ja.
Aber Obacht, eine Affäre sagt eben genau das Gegenteil.
Mhm. Wenn, ich bitte es nicht.
Wenn ich dich mit jemand Drittem betrüge, sende ich dir das Signal, aber du bist nicht the one.
Mhm.
Da ist nämlich noch another one outside mhm. und wir haben eine really good time.
Mhm. Ja. Und deshalb ist ja das so existenziell, oder? So das Gefühl.
Ja, mhm. es ist so zerstörerisch, weil es unser gesamtes Selbstverständnis mhm. erschüttert. Also es ist viel mehr als ein Vertrauensbruch in der Bindung, sondern eigentlich eine Art Identitätskrise. Ja. Und deshalb tut's so
ja.
weh.
Und es tut auch unsere psychischen Grundbedürfnisse mal durchschütteln. Mhm. Also man hat auch einen totalen Kontrollverlust.
Genau.
Man ist komplett am Boden zerstört. Man hat das Gefühl, okay, die ganze Beziehung ist einfach eine Lüge gewesen. und man hat auch so, man nimmt es so persönlich, es hat wie so einen Impact auf den eigenen Selbstwert, dass man das Gefühl hat, ich habe nicht gelangt.
Mhm.
Ich bin nicht gut genug gewesen. Sonst wärst du nicht
genau.
auswärts schauen. Die Beziehung hat dir nicht gelangt.
Ja.
Weißt, es ist so, man nimmt es mega persönlich und ich weiß nicht, ob wir auch auf alles noch drauf kommen, dass es ja zum Teil gar nichts mit der Beziehung zu tun hat.
Wir kommen jetzt darauf, genau, weil es sind ja genau diese Gedanken und noch schlimmere, die wir dann haben und die sehr mhm. oft sehr generalistisch sind, so immer oder ich bin nie genug oder ich dachte, ich kenne mein Leben und ich dachte, ich kenne meinen Partner und jetzt hinterfrage ich alles, kann ich mir und dir überhaupt noch trauen und lügst du yeah. mich eigentlich immer an und
mhm.
Genau und dann ist jetzt sehr, sehr, sehr wichtig zu schauen, warum gehen wir eigentlich fremd?
Mhm.
Also, die Gretchenfrage, Caro, warum mhm. tun wir es? Warum setzen wir eine committete Beziehung aufs Spiel, obwohl wir genau wissen, wie sehr Untreue unseren Beziehungsmenschen verletzt? Warum brechen wir eine Vereinbarung mit dem Menschen, den wir in den meisten Fällen lieben, ihnen so viel verdanken, die unsere Unterstützer und Freunde sind, mit denen wir Sex, Kinder, Hunde, Goldfische, Kredite, Pläne und Häuser haben? Sind wir alle kleine Lemminge mit einer Vorliebe für einen emotionalen Selbstzerstörungstrip?
Es ist das.
Ja, <see. lacht> Die klassische Erklärung lautet, wenn jemand fremd geht, muss entweder etwas in der Beziehung fehlen oder mit der untreuen Person selbst nicht stimmen. Aber mal ehrlich, Millionen von Menschen können nicht alle beziehungsgestört sein.
Mhm.
Also
oder sexsüchtig.
Oder sexsüchtig. Oder
ja.
haben sie ein Kurzzeitgedächtnis.
Mhm. Oder ein Alkoholproblem, wo dann zu fehlende Impulskontrolle führt. Oder.
Da wiederum bin ich mir nicht ganz sicher. Also, was wäre denn, wenn das eigentliche Problem gar nicht die Beziehung ist?
Mhm.
Was wäre denn, wenn auch eine glückliche Partnerschaft nicht vor Fernweh schützt? Was wäre denn, wenn Leidenschaft ein Verfallsdatum hat? Oder was, wenn es Sehnsüchte gibt, die eine einzige Person gar nie erfüllen kann? Fakt ist, viele Menschen sind keine notorischen Fremdgeher. Im Gegenteil, sie sind Jahre oder Jahrzehnte lang treu. Und dann, plötzlich, überschreiten sie eine Grenze, von der sie nie dachten, dass sie sie je überschreiten würden. Eine Affäre ist immer eine Art Verrat, ja, aber oft auch eine Suche. Eine Suche nach zum Beispiel Lebendigkeit, nach Freiheit und ganz oft nach einem Teil von uns, der irgendwo auf dem Weg des Lebens verloren gegangen oder noch nicht entdeckt ist.
Das finde ich mega spannend, das mit der Lebendigkeit, wo ich schon mit diversen Leuten aus meinem entfernten Umfeld
natürlich
geredet, wo eben Affären geführt haben. Und die haben das alle genau so gesagt. Hey, ich habe mich zum ersten Mal seit langem wieder lebendig gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich kann alles machen. Alles ist möglich. Ich habe so viel Energie. Ich habe so viel Lebensfreude. Es gelingt mir irgendwie so viel. Und ich habe wie wieder so das Gefühl, mal, ich kann Sachen verändern, ich kann mein Leben gestalten. Und das hat ihnen so viel gegeben. Und ich finde, auch da sieht man wieder, es ist nicht der Sex, der die Leute antreibt. Es ist nicht, dass ich mit dieser Person die und die Praktik machen kann, die ich vielleicht daheim nicht machen kann oder die Vorliebe ausleben, sondern es geht um ein inneres Gefühl, das meistens gesucht wird.
Ich habe tatsächlich eine Beispielklientin mitgebracht, eine fiktive, anhand derer wir recht gut verstehen können, was du gerade beschrieben hast.
Mhm.
Nennen wir sie Anna.
Mhm.
Anna ist seit 15 Jahren verheiratet, hat zwei Kinder, lebt in einem schönen Reihenhaus. Ihr Mann ist verlässlich und liebevoll, also genau das, was sie sich immer gewünscht hat.
Mhm.
Und doch ertappt sie sich dabei, wie sie nachts immer mal wieder wach liegt, gerade wenn es so anstrengende Tage für sie waren, und an ihren ehemaligen Studienfreund denkt.
Mhm.
Das war so ein rebellischer Typ, mit dem sie damals über Gott und die Welt philosophieren konnte und der auch immer ein bisschen unberechenbar war, aber sie positiv überrascht hat durch diese Unberechenbarkeit. Und er hat ihr diese heißen, versprechenden Blicke zugeworfen. Ja, und einmal bei ihrer Abschlussfeier von der Uni vor 17 Jahren haben sie dann völlig betrunken rumgeknutscht und es war für sie ein absolut tolles, befreiendes Erlebnis, wo sie sehr viel Lust gespürt hat.
Mhm.
Und eines Abends schreibt er ihr eine WhatsApp, nur ein harmloses Hey, lange nicht gehört. Doch in ihr wird dann etwas wach, das sie lange nicht mehr gespürt hat. Und dann beginnt sie zu schreiben und so ein bisschen von ihm zu träumen und sich daran zurückzuerinnern, wie sie sich damals gefühlt hat und entscheidet sich schließlich, ihn zu treffen, aber heimlich, nach der Arbeit auf einen Drink. Und sie macht das heimlich, weil es wäre mega mühsam, ihrem Mann so eine stimmige Erklärung zu liefern, warum sie sich jetzt plötzlich mit einem Mann trifft, den sie seit über 15 Jahren nicht mehr gesehen hatte und dessen Namen eigentlich nie in ihrem Kontext vorkam.
Ja, und gleichzeitig ist ja das jetzt schon eine von den ersten Komponenten von der Esther Perel, oder? So die Heimlichkeit.
Absolutely, we are on. Ja, und dann beginnt Anna eine Affäre, weil das, was dieser rebellische Typ in ihr auslöst, heute noch, fühlt sich lebendig an. Und auch wenn wir jetzt gern noch mehr Details hätten, verlasse ich die Geschichte an dieser Stelle und wechsle mal kurz auf die Metaebene. Diese Affäre ist für Anna nicht nur der Betrug an ihrem Mann, sie ist ein Wiederfinden eines Teils von ihr selbst, der jahrelang verschüttet war oder der jahrelang ignoriert wurde oder der jahrelang ja so ausgefadet war.
Mhm.
Und daran merkt man, es geht beim Fremdgehen nicht darum, sich vom Partner abzuwenden. Wir haben am Anfang von der Geschichte gehört, das ist ein super Typ, sie hat alles, was sie sich jemals erträumt hat. Mhm. Sondern es geht darum, sich von der Person abzuwenden oder von einem Teil, den man geworden ist.
Mhm. Ja, ich habe das, ich habe so ähnliche Geschichten auch schon x-mal gehört in meinem Umfeld. Auch gerade so, wo Facebook aufgekommen ist oder jetzt so andere Plattformen, dass du plötzlich die Möglichkeit hast, schon mit Leuten aus deiner Vergangenheit, wo du eben auch mega konnotierst mit einem gewissen Gefühl, einem gewissen Lebensgefühl, einer gewissen Zeit, dass du wie wieder in Kontakt gehst mit denen, aber dass es eigentlich darum geht, dass du in Kontakt kommst wieder mit dir.
Mhm.
Und mit dem, wie du dann durchs Leben gegangen bist.
Ja.
Und wie du dich dann gefühlt hast. Und dass das so mega gekoppelt ist mit dem Mensch. Und dass dort daraus eben nicht selten dann wirklich auch so Affären sind entstanden, oder? Wo es so emotional so aufgeladen ist.
Ja. Total. Ja. Dann würde ich gerne noch kurz mit dir darüber sprechen, wie man denn nach so einer Affäre als Paar heilen kann.
Mhm.
Also Anna hat sich mit ihrem Boy Monate getroffen,
mhm,
und irgendwann ist das rausgekommen.
Mhm.
Und wir wissen, Verlangen geht tief, Verrat geht tief,
mhm,
aber beides kann man heilen. Man braucht ein bisschen Geduld und im besten Fall auch Unterstützung, aber es ist möglich. Tatsächlich sind Affären für manche der letzte Sargnagel für eine Beziehung. Also wenn ich eine Affäre starte, weil ich eigentlich schon längst innerlich mit der Beziehung abgeschlossen habe, dann ist das vielleicht noch das letzte Ventil.
Mhm.
Aber dann bitte, Leute, seid ehrlich zu euch und löst diese Beziehung auf, weil das hat niemand verdient, was da passiert.
Mhm.
Für andere, wie jetzt vielleicht in diesem Beispiel, das ich gerade benannt habe, können Affären neue Möglichkeiten eröffnen.
Mhm.
Und laut Statistik bleibt so ungefähr die Hälfte aller Paare nach einer Affäre zusammen, also nach Affäre, Seitensprung, all of the above.
Mhm.
Einige überleben nur und können sich irgendwie so mit ihren Verletzungen gerade so ins Funktionieren zurückschaffen. Aber sehr viele können diese Krise auch als Chance für Wachstum nutzen. Und ich möchte jetzt gern kurz zeigen, wie das möglich ist. Man kann auch sehen anhand der Statistik, dass Paare nach einer Affäre sehr häufig ehrlicher und offener miteinander reden als je zuvor.
Mhm.
Also manchmal bringt die Angst vor Verlust auch das Verlangen zurück, ebnet den Weg für eine neue Wahrheit. Die Kommunikation verbessert sich massiv, wenn man sich Zeit nimmt, das anzugucken.
Ja, so die schonungslose Ehrlichkeit, oder das wird sich wie so ein Boden geschaffen worden ist, dass man sich,
ja,
wirklich Zeit nimmt, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren, auch schaut,
ja,
was hat alles nicht gestimmt in dieser Beziehung. Ich glaube, das ist schon so ein wichtiger Punkt, oder? So die Beziehung, die man hatte, wie man sie geführt hat, wie man sie gekannt hat, egal wie lange die gegangen ist, die ist vorbei. Die wird, mhm, so nicht mehr geben, sondern es,
ja,
wird eine andere Beziehung geben. Die wird ganz,
ja,
anders sein, auf ganz anderen Werten basieren.
Ja, und das ist die Chance, oder?
Mhm.
Und das darf motivieren und Lust machen, da reinzugehen.
Mhm.
Also so als erste Komponente für die Heilung möchte ich gerne ans Herz legen, therapeutische Begleitung. Niemand muss diesen Prozess alleine durchstehen und ich würde, mhm, es ehrlicherweise auch nicht empfehlen. Gerade bei einer langjährigen oder länger andauernden Affäre. Die Beziehung ist oft so stark emotional dann aufgeladen und genau diese Emotionen können die Verarbeitung blockieren. Und in der Paartherapie beispielsweise gibt es verschiedene Modelle, die helfen, Bindungsverletzungen aufzuarbeiten, zu begleiten und zu heilen. Und eine Therapeutin und Therapeut können eben diese Begleitarbeit leisten, sodass, und dann komme ich jetzt gleich zu den nächsten beiden Punkten, Emotionen da sein dürfen und man nicht diese Doppelrolle hat von ich muss jetzt was reparieren oder ich muss jetzt den Prozess vorantreiben und gleichzeitig muss ich aber noch trauern oder gleichzeitig muss ich noch mit Scham und Schuld leben.
Mhm.
Für die untreue Person, also für die Person, die betrogen hat, ist Credo Nummer 1 Verantwortung übernehmen. ein einfaches, es tut mir leid, reicht wirklich nicht aus. So,
ja, mich doch
was tut dir leid? Es braucht eine ehrliche und detaillierte Auseinandersetzung mit dem, was genau tut dir denn leid? Also der untreue Partner muss die verletzte Person in ihrem Schmerz auch sehen, die Gefühle validieren, anerkennen und dafür Verantwortung übernehmen. Weil ich XYZ getan habe, ich habe das gemacht, es ist nicht mit mir passiert. Ich habe mich entschieden, was zu machen. Deshalb geht es dir, meine Beziehungsperson, jetzt so. Und dafür nehme ich Verantwortung und dafür kann ich mich in den Teilen entschuldigen. Zum Beispiel, es tut mir leid, dass ich dann und dann Sex mit dieser Person hatte, dass ich dann und dann angelogen habe, um
also, Verantwortung einfach übernehmen, oder? Und ich glaube, was dort auch so zentral ist, dass man so vor einer Scham in eine Schuld kommt, oder? Weil Scham ist ja immer, ich bin schlecht, ich bin ein schlechter Mensch. Und Schuld ist, ich habe etwas Falsches gemacht oder meine Handlung ist nicht okay gewesen. Und solange man auch noch in diesem Schamthema drin ist, passiert wie keine Verantwortung und dementsprechend auch nicht wirklich eine Entschuldigung. Und ich finde, bei dem, wie du es jetzt gerade erklärt hast, zeigt sich ganz klar die Verantwortung für meine Handlungen, die falsch waren.
Ja. Und dann gibt es noch eine andere Verantwortung, nämlich kann ich mir zugestehen, warum ich das gemacht habe? Was war mein Motiv? Was ist mein Bedürfnis, mein wahrhaftiges Bedürfnis, das darunter liegt? Und so ehrlich zu mir zu sein, und das auch ehrlich in die Beziehung mit reinzubringen. Weil nur mit dieser Information hat die andere Person die Möglichkeit zu sagen, okay, du kannst also nur in einer Beziehung überleben, wenn du regelmäßig mit anderen Menschen sexuellen Austausch hast. Das ist fair, weil die andere Person sagen kann, ja, unter diesen und diesen und diesen Bedingungen kann ich mir das vorstellen, dass das zu unserem Beziehungsvertrag gehört. Oder sie kann sagen, hey, wenn dir das so wichtig ist, dann kann ich nicht dein primärer Beziehungsmensch sein.
Ja.
Dann finden wir uns nicht in unseren Vereinbarungen oder Werten.
Und so übernehmen ja nicht beide Verantwortung, oder? Für sich selber.
Ja. Und man macht sich nichts vor. Das habe ich gerade gemerkt. Am Anfang habe ich gesagt, wir erheben nicht den moralischen Zeigefinger. Und ich mache genau das gerade.
Findest du? Wieso? Was findest du moralisch an deinen Aussagen?
Ich glaube, es ist mehr so eine Ethik, für die ich bin. Also das
ist eine Haltung, oder?
Es ist eine Haltung, wo ich nicht dafür bin, dass sich angelogen wird und das vertuscht wird und dass wir sagen, ja, bums nur fremd, ist schon okay. Hauptsache dein Partner, deine Partnerin kriegt sich mit.
Aber ich finde, es ist eine Haltung und es ist nicht moralisierend, oder?
Danke.
Also, vielleicht redet es mir jetzt so schön, aber.
Du bist ja auch mein Friend.
Ja.
Dann machen wir noch weiter mit der betrogenen Person, also die Person, die ja mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr verletzt oder verwirrt oder enttäuscht oder wütend ist. Hier ist das Credo Nummer 1, den Gefühlen Raum zu geben. Auch wenn man in einer Situation ist, in der man vielleicht funktionieren muss, weil Kinder da sind oder die familiären Bedingungen das sonst hergeben, aber gebt euren Gefühlen Raum. Lasst zu, was kommt, ob es Wut, Enttäuschung, Traurigkeit ist, und umgib dich mit Menschen und in Systemen, die dir gut tun. Stell Fragen an deinen Partner, deine Partnerin, die nicht noch mehr Schmerz verursachen, sondern die Bedeutung schaffen. Also es geht nicht darum, beispielsweise, wenn die betrügende Person erzählt hat, hey, ich habe eine Affäre gehabt und dass man dann jedes Detail erfahren möchte. So, was habt ihr wann gemacht und wie und war sie besser im Bett als ich und hat sie dich länger? Überhaupt nicht. Weil genau diese Antworten führen zu noch mehr Schmerz. Falls ihr das wissen wollt, fragt euch, kann ich damit leben, diese Informationen zu haben?
Und ich kenne das auch von vielen Leuten in meinem Umfeld, dass sie das Gefühl haben, je mehr sie wissen, wenn, wo, wie, was, desto mehr Kontrolle haben sie wie dich. Ja. Und das ist ja so der Kontrollverlust, den du mega erlebst, genau, in diesen Situationen. Und gleichzeitig willst du auch, wie können rekonstruieren, was ist meine Wahrnehmung gewesen, von diesen Situationen, von diesen Wochenenden, von was auch immer. Und dass du das wie willst abgleichen mit der neuen Information. Aber das ist Schluss am Ende. Bringt es nichts, wo es ändert nichts an der Situation.
Nein, es macht es aus meiner Sicht wirklich schlimmer, weil du zum einen, genau, du hast an diesem Abgleich, Wahrheit kann ich mir trauen. Ich habe doch noch gedacht an dem Samstag, als du 2 Stunden später gekommen bist, weil du nochmal Milch gekauft hast. Da kann doch was nicht stimmen. So, ich wusste es doch genauso, diese Validierung von der eigenen Wahrnehmung, was ja wiederum die Kontrolle gibt. Mhm. Und das andere ist, je mehr Details ich von etwas habe, desto detailreicher ist auch das Bild in meinem Kopf. Mhm. Und möchte ich dieses Bild so genau zeichnen und permanent mit mir rumtragen, würde mir anmaßen zu sagen, die meisten vielleicht eher nicht. Oder man denkt, man will es, aber eigentlich will man es nicht. Also eignen sich Fragen viel eher, die auf die dahinterliegende Motivation der Affäre gehen. Ja. Zum Beispiel, was hat diese Affäre für dich bedeutet? Was hast du dort gefunden, was dir hier fehlt? Mhm. Und welche Bereitschaft bringst du für mich, für die Zukunft, für neue Spielregeln?
Mhm. Ich denke, jetzt geht wieder an Hillary Clinton, wo ja dem einfach ist ausgesetzt war. Mhm. Weißt du, dass die Geschichte im Detail, in allen Medien weltweit so abgedruckt wird und wirklich, du musst lesen und alle Menschen wissen das, was die Mann gemacht hat. Und wie unglaublich brutal das ist.
Ja. Und sie, deshalb habe ich auch gesagt, ich finde, sie ist ein absolutes Boss-Babe, weil danach, nach dieser krassen Bindungsverletzung und nach all den Scheiß-Details und also wir kennen es nicht, aber wenn medial mal so etwas Schambehaftetes so krass aufgebauscht wird, das musst du erstmal verzeihen können. Mhm. Also da ist so viel Größe mit dabei, vielleicht auch andere Motive oder Motivationen, wer weiß, also bestimmt. Aber ich habe davor auch großen Respekt, muss ich sagen.
Mhm. Und dass du eben dem nicht folgst, von wegen, ich befreie mich jetzt von dem Mann, der eben so öffentlich irgendwie in dem ausgesetzt war, dass er mich betrogen hat, sondern ich mache meinen Weg und ich gehe meine Entscheidung. Und das ist nicht einfach die logische Konsequenz, ich gehe.
Ja. Was ich mir auch noch überlegt habe in der Vorbereitung ist, wir wissen ja, dass es so viele Menschen machen oder so viele Menschen beteiligt sind an, an Untreue. Mhm. Wenn wir uns jetzt Film und Fernsehen und die Pornoindustrie angucken, was ist so dein Eindruck? Kommt da das Konzept Untreue eher häufig oder eher nicht so häufig vor?
Ich finde, es ist sehr häufig, dass es erzählt wird. Meistens. Aber ich finde auch gleichzeitig, dass die Rollen immer sehr klar sind.
Ja.
Also eben, du hast mich als femme fatale vorgestellt. Und ich finde zum Beispiel in so Dreieckskonstellationen, wo eben ein Mann seine Frau betrügt, ist meistens eben so eine femme fatale dabei. Weißt du, wo er einfach nicht widerstehen kann. Und sie ist wie, also sie wird ganz klar gezeichnet als eben so ein bisschen sexhungrige, hemmungslose Frau, die sich einfach nimmt, was sie will. Und er fällt dann wie so ein bisschen zum Opfer. Und dann hast du so die nette Hausfrau daheim, die sich um die Kinder kümmert. Also ich finde, es wird immer sehr, sehr klischiert und ja.
Zumindest im Porno, oder? Ich finde, in Spielfilmen sieht man immer mehr auch andere, oder das heißt immer mehr, aber gibt es schon auch andere Stories. Zum Beispiel, dass dann, ich habe jetzt gerade an, wie heißt der Film, Brokeback Mountain?
Ah ja, ja.
Gedacht, wo ja die zwei Männer, sind beide mit Frauen zusammen, ich weiß gar nicht mehr.
Ja.
Und dann die Affäre eigentlich ist mit ihrer sexuellen Orientierung, die eigentlich ja wirklich auf Männer gerichtet ist. Und die betrügen ihre Frauen mit einem anderen Mann. Mhm. So Stories gibt es im wahren Leben auch nicht so wenig, wie man sie hört. Mhm.
Spannend wäre ja, ob das als Betrugsgeschichte wahrgenommen wird. Wo jetzt, wo du es so sagst, sage ich ja. Ich habe es bis jetzt immer so als Liebesgeschichte einfach wahrgenommen.
Endlich sind sie befreit und aus dem Closet. Ja.
Mhm. Und dass das halt auch mit dieser Zeit hat zusammengehangen, wo sie denen geglaubt hat, dass sie nicht dürfen ihre sexuelle Orientierung ausleben und die Liebe so leben.
Ja.
Spannend, auch wie der Blick da anders kann sein kann.
Genau, wie die Bewertung ist, je nach gesellschaftlicher Einstellung. Jetzt ist man noch so, yes, you go, boy, ist super gemacht. Aber im wahren Leben sind ja die Frauen tief gekränkt, weil sie dachten, we have a life, ich bin committed, ich liebe dich.
Und wenn man den Film aus dieser Perspektive erzählt hätte, dann wäre es etwas komplett anders gewesen.
Ja.
Und deswegen auch so spannend, also am Thema Betrug und Treue, dass je nachdem, welche Perspektive du hörst, bewertest du die Geschichte ganz anders. Es ist jedes Mal eine andere Geschichte. Also auch im Umfeld. Ich meine, wenn dir eine gute Freundin erzählt, ich bin betrogen worden oder ich betrüge meinen Mann, dann reagierst du ganz anders und hast du ganz anders Verständnis, gehst ganz anders drauf ein.
Ja, man geht ins Gericht. Ich würde sagen, die meisten Menschen gehen ins Gericht und suchen sich die Seite aus, die für sie gerade, also es kommt ja oft auch mit sehr starken Emotionen, wenn man sowas hört, meine beste Freundin wurde betrogen. Mhm. Was für ein Arschloch, wie kann er nur? Oder da ist man so in diesem Angriff, in dieser Angriffsgeschichte. Also ich finde es mega schön. Es ist ein toller Loop zurück an diese Doppelmoral oder dieser Doppelstandard und dieser, je nachdem, welche Rolle du in dieser Geschichte hast, bist du entweder die in Anführungszeichen Gearschte, weil man dir etwas antut, ohne dass du daran beteiligt bist und mitentscheiden darfst, was da gerade passiert. Mhm. Oder du bist der in Anführungszeichen Bösewicht, der ja aus brutaler, was auch immer, trieblos
Egomanie
dich verletzt.
Ja. Und deswegen, es geht keine Rolle. Es gibt nicht schwarz-weiße Rolle.
Ja, ja. Ich habe noch überlegt, was reizt uns denn bei den Filmen oder bei Pornos so sehr an Untreue? Weil es passiert wirklich mega oft bei diesen Liebesgeschichten oder bei Serien. Mhm. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, es geht um den Reiz des Verbotenen, oder? Da liegt die Spannung.
Ja, mega. So das, was ich nicht darf, das will ich umso mehr. Also weißt, das ist ja wirklich so die Hirne, die dann noch viel mehr obsesst über den Menschen oder über das, wo man nicht sollte. Und deswegen will man es so fest. Das ist Dopaminausschüttung an Gogo.
Ja, absolut Belohnung. Mhm. Ich möchte diese Belohnung vom Kick. Yes. Ja. Hast du, um noch einen Schwank aus den Medien und dann würde ich schließen, von der Firma Ashley Madison gehört?
Nee.
Es gibt eine Firma, die ein Milliardengeschäft mit Seitensprüngen macht.
Okay.
Und zwar ist es eine Plattform, die heißt Ashley Madison. Davon gibt es übrigens auch eine Dokumentation bei Netflix, wenn es interessiert. Und die bieten diskrete Affären auf Knopfdruck an. Mhm. Also während jetzt so andere Ratgeber und Services helfen, Seitensprünge geheim zu halten, sagen die, Monogamie ist ein gesellschaftliches Konstrukt und wir müssen das unterstützen. Also es passiert sowieso. Mhm. Und jetzt kannst du bei dieser Firma, die haben 70 Millionen Mitglieder weltweit, das ist übrigens stetig wachsend.
70 Millionen?
Ja. Ja. Mhm. Und da kannst du dich registrieren und kannst, also es ist vor allem für die Zielgruppe Männer, kannst sehr diskret bezahlen und kannst halt pro Kontaktaufnahme oder virtuellen Geschenken kannst du Frauen oder auf was auch immer du stehst und was du suchst, da interagieren und Affären starten.
Okay.
Und die versprechen dir, dass es völlig anonym ist, dass deine Daten komplett geschützt sind. Also die haben so einen lustigen Abrechnungsservice, wo dann auch irgendwas Lustiges steht, womit du deine Kreditkarte gerade benutzt hast.
Mhm. Ja, aber spannende Marktlücken, oder? Wir haben ja vorher darüber geredet, wie schwierig es ist, im digitalen Zeitalter Affären geheim zu halten. Und, we got you covered.
We got you covered. Also der Reiz liegt im kontrollierten Abenteuer. Wie geil ist das? Ich kann alles gleichzeitig haben und muss mich nicht damit auseinandersetzen, warum ich es mache. Und jetzt ist aber so, dass die 2015 Ziel eines Hackerangriffs wurden.
Oh.
Und dann wurden Millionen Nutzerprofile veröffentlicht.
Badumts.
Badumts. Also lohnt sich sehr, das mal anzugucken, weil da kann man richtig dahinter steigen, wie perfide auch dieses System ist. Also nicht alle Frauen, mit denen da gechattet wurde, hat es tatsächlich gegeben, natürlich. Ja. Sondern es ist auch ein Businessmodell, wo die Firma versucht, so viel Geld wie möglich zu verdienen.
Ja, okay, muss ich mir mal anschauen.
Mhm. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal ein Sponsoring von Netflix, wenn wir so viel empfehlen.
Ja, genau.
Also, ich schließe ab mit... Ja, eigentlich dem, was sicher ist. Untreue wird nicht einfach verschwinden. Liebe und Begehren sind nicht immer vereinbar und es gibt keine einfachen Antworten. Und ich würde sagen, die Frage lautet deshalb nicht, wie verhindern wir Affären, sondern wie können wir unsere Beziehungen so gestalten, dass wir uns lebendig fühlen, ohne uns selbst oder andere zu verlieren oder ihnen zu schaden.
Das ist mega, mega schön gesagt.
Thank you.
Caro, was machen wir denn in 14 Tagen? Sag mal.
Hey, es wird feucht fröhlich. Wir reden nämlich über die weibliche Ejakulation.
Gibt es das überhaupt?
Ja, und über so die G-Fläche, G-Zone. Genau.
Super.
Also es wird wieder sehr edukativ.
Das freut mich sehr. Von der Dynamik und der Psychologie der Menschen wieder mehr zur Anatomie.
Mhm.
Wunderbar. Dann freuen wir uns.
Ein spritziges Abenteuer.
Ein spritziges Abenteuer, wunderbar. Dann freuen wir uns sehr, wenn ihr alle in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Falls ihr Feedback für uns habt, bitte schickt uns das doch gerne über unseren Instagram-Kanal sexologie.com. Podcast. Falls ihr mögt, gebt uns eine Sternebewertung bei eurem Lieblings-Streaming-Dienstleister. In diesem Sinne, möge die Lust mit dir sein.